Es ist wieder Zeit für Sexologie. Wissen macht Lust.
Der erste Schweizer Sex-Podcast. Mein Name ist Caro.
Und ich bin Melina. Hier gibt es intimes Infotainment, wissenschaftlich fundiert und auf den Punkt gebracht.
Folge 60 von Sexologie Wissen macht Lust. Ich bin Caro und heute habe ich mir gar nicht so ein einfaches Thema vorgenommen. Wer uns schon länger lost, weiss, Sexualität gehört zu den grundlegendsten menschlichen Bedürfnissen. Sie kann Nähe schaffen, Lust vermitteln, Stress abbauen oder einfach Teil eines erfüllten Lebens sein. Gleichzeitig ist sie ein Bereich, der stark von individuellen Unterschieden geprägt ist. Einige Menschen haben ein sehr ausgeprägtes sexuelles Verlangen, andere wenige. Einige erleben Sexualität als wichtigen Bestandteil von ihrem Alltag, andere eher ab und zu. Und dann gibt es Menschen, die sich gedanklich und zeitlich sehr, sehr viel mit Sexualität beschäftigen. Und da rede ich jetzt nicht von uns zwei. Genau bei diesen Menschen stellt sich die Frage, ab wann wird sexuelles Verhalten eigentlich problematisch? In den letzten Jahren taucht immer wieder ein Begriff in den Medien, in der Popkultur und auch im therapeutischen Kontext auf. Sexsucht. Prominente reden darüber, in Filmen und Serien wird es dramatisch inszeniert und gleichzeitig bleibt oft unklar, was wissenschaftlich tatsächlich dahinter steckt. Gibt es so etwas wie Sexsucht überhaupt? Oder handelt es sich um falsche Vorstellungen rund um eine hohe Libido und verknüpfte Moralvorstellungen? Die wissenschaftliche Literatur zeigt, dass das Thema deutlich komplexer ist, als es in vielen öffentlichen Debatten dargestellt wird. Und Spoiler, dass es meistens wenig mit Lust auf Sex zu tun hat. Und bevor wir in das Thema tiefer eintauchen, mache ich das, was ich in diesem Podcast eigentlich am liebsten mache. Ich stelle nämlich meine Gesprächspartnerin vor. Mir gegenüber sitzt meine liebe Melina, Sexologin, Sexualtherapeutin und jemand, wo sich schon seit mehreren Jahren mit der Frage beschäftigt, wie Sexualität verstanden, begleitet und auch entstigmatisiert werden kann. Und genau deshalb freue ich mich sehr, dass wir heute gemeinsam auf das komplexe Thema schauen. Hello.
Hallo. Ich fühle mich ein bisschen, als wäre ich eine prominente Gästin in deiner Talkshow. mit der Ankündigung. Das ist sehr lieb von dir, danke.
Du bist flattered.
Ja, ich bin schon ein bisschen flattered.
Schön.
Ich glaube, wir müssen uns auch immer wieder diese Wertschätzung gegenüber.
Genau. Einfach, dass wir immer noch motiviert bleiben für das.
Ja. I appreciate you.
Bevor wir über Studien, Begriff und Definition reden, würde ich dich gerne fragen. Mhm. Nicht, bist du süchtig nach etwas?
Nein.
Aber vielleicht gibt es in deinem Leben etwas, vielleicht irgendeine Gewohnheit oder ein Ritual, bei dem du spontan würdest sagen, hey, wenn das plötzlich weg wäre, würde mir etwas sehr fest fehlen.
Ich sage jetzt was ganz Triviales, Langweiliges, womit wahrscheinlich sehr viele resonieren. Und das ist der Kaffee am Morgen.
Ja, das verstehe ich zu 100%. Ja.
Ich habe aus gesundheitlichen und auch ökologischen Gründen schon mehrmals versucht, an diesem Ritual etwas zu verändern, weil ich irgendwie gefunden habe, ach, so viel Koffein, machst du mal ohne Koffein oder ach, so viel Kuhmilch. Da habe ich alle möglichen Milch- und Drink-Supplements probiert. Es ist weiterhin meine Guilty Pleasure. Also auf so ein Cappuccino am Morgen, beziehungsweise ist es, glaube ich, eher ein Flat White, was ich mache. So ein bisschen Milch aufschäumen und so ein Espresso rein.
Ich finde es auch, es gibt fast nichts Besseres als so der erste Schluck am Morgen, nicht? Liebe das.
Ja, und eigentlich ist ja die Antizipation, das passt auch zum Thema heute, die Antizipation ist schon krass. Also manchmal gehe ich abends ins Bett und sage zu meinem Mann, ich freue mich schon auf meinen Kaffee morgen früh, weil ich es mit sehr viel Wohligkeit verbinde. Mhm. Und dann wache ich auf und bilde mir ein, ich rieche schon rieche schon, wie der Kaffee gleich schmecken wird oder wie es gleich in meiner Küche duften wird.
Und es motiviert auch zum Aufstehen irgendwie. So, ich gehe mir jetzt Kaffee machen.
Ja. Ja. Und auf der anderen Seite wird es für mich wirklich kritisch.
Mhm.
Und ich habe das wenige Male erlebt. Also ich kann dann schon auch eine ekelhafte Plörre trinken. Besser als gar nichts. Aber ich habe mal einen, das war vor Jahren, war ich wandern und habe im Auto geschlafen. Und wir hatten halt nichts dabei. Und es war auch weit und breit kein Kaffee.
Kritisch.
Ja, es war blöd. Es war scheiß Planung. Aber dann, genau, dann ging so ein ganzer Wandertag los und ich hatte überhaupt keinen Kaffee.
Oh nein.
Und das war schon schwierig, emotional. Da musste ich ein bisschen innere Arbeit leisten, dass es mir nicht auf die Laune schlägt.
Hey, das verstehe ich. Das ist wirklich auch etwas, wenn ich irgendeinen Wochenendtrip mache oder so, das, weißt du, tue ich lieber zur Sicherheit noch selber Kaffee mitnehmen.
Den Gaskocher. Ja. Man kennt's. Caro immer mit ihrem kleinen Gaskocher und ihrer Bialetti. Genau. Und dem Päckchen Lavazza.
Mir hat dem Fall gerade jemand diese Woche erzählt, dass er das gemacht hat, dass er an der Aren ist mit einem Gaskocher und mit einer Bialetti und sich dort einen Kaffee gemacht hat. Das habe ich sehr gefeiert.
Mega schön.
Das wäre auch eine cute Date-Idee.
Ja, finde ich auch. Ist auch leicht zu machen.
Ich finde jetzt wirklich keinen guten Übergang zum Thema Sexsucht. Deswegen mache ich einfach einen harten Cut.
Ich hätte dir einen, tatsächlich.
Okay,
Zufälle, so einen Zufall gibt es wahrscheinlich nicht. Aber es ist jetzt gleich schon ein abrupter, emotionaler Wechsel. Meine Mama hat mir etwas geschickt. Ich versuche es einigermaßen anonym darzustellen. Wo ich herkomme, ist ein Mann verurteilt worden, der heimlich Studentinnen gefilmt hat.
Mhm.
Und zwar war der Vermieter einer Wohnung und der hat vor allem Studentinnen in der Wohnung, in der WG gehabt und hat an die Waschmaschine so eine kleine Kamera installiert. Und sich regelmäßig Zugang zur Wohnung verschafft, damit er die Speicherkarten austauschen kann. Das hat er über Jahre gemacht.
Ah, krass.
Genau. Jedenfalls, also das kann man nachlesen. Nicht so leicht verdauliche Geschichte, muss ich sagen. Auch weil er selbst eine 12-jährige Tochter hat. Aber am Ende des Artikels stand etwas, wo ich dachte, es passt perfekt. Und können wir als Hook nehmen, wenn wir jetzt über diese Folge sprechen. Und zwar legte er dann ein Geständnis ab. Ja, es wurden 70 Frauen identifiziert, by the way, in den Ermittlungen, die betroffen sind.
Krass.
Die als Material irgendwo auf seinem Computer sind. Genau. Und am Ende hat er dann gestanden und schluchzte anscheinend unter Tränen. Zitat: Ich habe eine Sexsucht.
Okay. Okay, spannend.
Lass ich jetzt mal so stehen. Vielleicht ist es ein guter Cliffhanger. Und wir gucken mal, was wir heute lernen und ob wir dann dem Mann glauben können, ob er eine Sexsucht hat.
Und wie sich das eben äußert.
Oder ob er denkt, er hat einen.
Wir starten mit einem Definitionsversuch von Sexsucht, wo ich glaube, die Tatsache, dass es keine klare Definition gibt, wo alle darüber Bescheid wissen, führt eben genau dazu, dass jeder Mensch sie wie anwenden kann und in dem Fall eben auch der Mann. Oder so, ich bin sexsüchtig und das ist wie, es erklärt so vieles. Und jetzt schauen wir mal, was steckt da eigentlich wissenschaftlich dahinter. Wenn man so den medialen Diskurs anschaut, oder jetzt auch das, was du erzählt hast, dann ist es meistens das Gefühl von Kontrollverlust über ihr sexuelles Verhalten. Und deshalb lohnt es sich wirklich zu schauen, was steht eigentlich da dazu auch in der internationalen Klassifikation der Krankheit, also im ICD-11, wo von der WHO herausgegeben wird. Und dort gibt es eine Diagnose mit dem Namen Compulsive Sexual Behavior Disorder, also kurz CSBD. Der Begriff Sexsucht gibt es so nicht als offizielle medizinische Diagnose, sondern eben das CSBD, und das heisst auf Deutsch eine zwanghafte sexuelle Verhaltensstörung. Und diese Diagnose beschreibt ein anhaltendes Muster, bei dem Menschen über einen Zeitraum von mindestens 6 Monaten Schwierigkeiten haben, ihr sexuelles Verhalten zu kontrollieren. Andere typische Merkmale können sein, dass sexuelle Gedanken und Handlungen sehr viel Raum einnehmen. Also, dass wiederholt Versuche scheitern, die das Verhalten reduzieren sollen. Und dass das Verhalten trotz negativer Konsequenzen weitergeführt wird.
Ja.
Und gleichzeitig entsteht häufig ein deutlicher Leidensdruck oder eine Beeinträchtigung im Alltag, im Job oder in der Beziehung. Also, das kann bedeuten, dass beispielsweise man den Job nicht mehr ausführen kann, weil sexuelle Gedanken oder Handlungen so viel Raum einnehmen oder dass man Hobbys und soziale Kontakte vernachlässigt oder dass Beziehungen in die Brüche gehen und so weiter. Das bedeutet aber auch, viel Sex oder häufige Selbstbefriedigung sind für sich genommen noch kein Hinweis auf eine Störung. Also Quantität macht es nicht aus. Und was auch nicht reicht, sind moralische oder religiöse Vorstellungen, also so im Sinn von, das sollte ich nicht machen, das ist etwas, wo dreckig ist, was auch immer.
Mhm.
Was hast du jetzt so für Gedanken zu dieser Definition?
Weil ich so ein wenig gedacht habe, ich habe an die eine Zielgruppe gedacht, die sich für diese Folge entschieden hat, mit der Hoffnung, dass man jetzt ganz viel sexy, nice Details über NymphomanInnen lernt. Und wo man denn die geilen oder die sexy, immer geilen Frauen und Männer herkriegt, die immer Lust auf Sex haben. Und dann kommst du.
Ja, und du auch mit deiner Eingangsgeschichte und wir machen alles kaputt.
Und vermedizinisierst das für Medivas.
Ja.
Genau. Also so ein bisschen
entmystifizieren.
Entidealisiert wahrscheinlich.
Ja, wo ich glaube, da spricht schon etwas Wichtiges an, eben so die mediale Darstellung von Sexsucht, eben, dass es immer noch gewisse Bilder hat. Da habe ich dann später auch noch ein paar Fragen an dich.
Mhm.
Eben so das Stichwort Nymphomaninnen. Das ist etwas...
Okay, ja. Also dann parken wir es mal für nachher.
Ja. Hold your emotions, würde ich sagen.
Oh, ich bin sehr entspannt.
In der klinischen Sexologie redet man also nicht von Sexsucht, sondern eben von dieser dranghaften Sexualität. Und dieser Begriff legt den Fokus eben weniger auf so eine suchtähnliche Interpretation, sondern viel stärker auf die Funktion, die die Sexualität im Leben eines Menschen einnimmt. Also ganz einfach gesagt, warum macht der Mensch das? Weil wenn es ja nicht mehr Sucht ist, gibt es ja irgendetwas anderes, irgendeine Funktion dahinter. Und dranghafte Sexualität kann beispielsweise entstehen, wenn sexuelle Handlungen zur Regulation von inneren Spannungen und Emotionen eingesetzt werden. Also beispielsweise, ich bin gestresst und ich mache deshalb Selbstbefriedigung, weil ich mich nachher besser fühle. Und das machen viele Menschen und das ist auch zuerst mal okay. Wir reden hier auch nicht zwangsläufig von dranghafter Sexualität. Weil Sexualität kann kurzfristig helfen, Stress zu reduzieren, unangenehme Gefühle zu überdecken oder auch eine Form von emotionaler Entlastung zu schaffen. Langfristig kann sich aber aus dem ein Muster entwickeln, in dem Sexualität vielleicht sogar zu der einzigen Strategie wird, wie man mit Belastungen umgeht. Und genau hier kommt dann der sogenannte Drangkreis ins Spiel. Das ist auch ein Konzept aus der klinischen Sexologie. Und da würde ich dich fragen, kannst du mal kurz erklären, was der Drangkreis ist?
Ja, sehr gerne. Den kann man sich wirklich vorstellen wie so ein...
Irgendein Teufelskreis, oder?
Bei PowerPoint kann man sich so Prozessanimationen einfügen. Oder wie heißen die korrekt?
So Piktogramm, Mensch.
Genau. So. Und genau so kann man sich das vorstellen. Also ein Kreis mit verschiedenen Phasen, die nacheinander kommen. Und die letzte Phase schließt wieder an die erste Phase an. Und genau das macht der Drangkreis. Also er beschreibt eigentlich diese verschiedenen typischen Phasen, die jetzt viele Betroffene immer wieder durchlaufen, also mehrmals tatsächlich. Und der erste Schritt, die erste Phase beginnt häufig mit so einem inneren Auslöser oder mit einem äußeren Reiz. Und das können ganz, ganz unterschiedliche Dinge sein. Es kann sein Stress, Einsamkeit, Langeweile, Überforderung oder negative Gefühle wie Scham oder Frustration über irgendwas. Es muss auch noch überhaupt keine Konnotation mit Sexualität haben. Es gibt auch Leute, die also das Gefühl in der ersten Phase als eine sehr hohe Spannung im Körper beschreiben. Genau. Und dann kommt eigentlich schon die zweite Phase. Also da kommen dann die Gedanken und Fantasien dazu, die sich dann jetzt zunehmend auch um Sexualität drehen. Und diese Gedanken können sich immer stärker aufdrängen, benutze jetzt bewusst dieses Wort, und werden manchmal auch als sehr, sehr intensiv oder eben auch schwer kontrollierbar erlebt. Ich glaube, könnte auch ein Indiz dafür sein, weshalb es dann für manche eine Sucht wird, weil man so das Gefühl hat, ich habe keine Wahl darüber, ob ich jetzt diese Zigarette rauche oder nicht oder ob ich jetzt dieser sexuellen Handlung nachgehe oder nicht.
Ja.
Und auch da wird beschrieben, dass der Druck eigentlich immer stärker wird, so wenn man sich mit den Leuten unterhält. Und die Gedanken gehen bis dahin, dass man findet, hey, Sexualität ist mir jetzt gerade eine schnelle, verfügbare Möglichkeit, diese Spannung abzubauen oder zu reduzieren. Also das ist die Go-To-Lösung. Und dann kommt zu einer sexuellen Handlung, also zum Beispiel zur Selbstbefriedigung, zum Pornografiekonsum oder you name it, irgendeine andere sexuelle Aktivität. Und in dem Moment, das ist noch ganz wichtig zu sagen, erleben dann die meisten tatsächlich eine Entlastung oder eine Erleichterung. Die ist meistens eher kurzfristig, leider. Aber der Druck lässt eben nach, der Körper entspannt sich, man ist eben diesem Verlangen nachgegangen und die Sehnsucht, in Anführungszeichen, ist mal gestillt. So, und das Problem entsteht jetzt aber oft nach dieser Phase, weil jetzt würde man ja denken, ah, ist doch alles super, alles gut. Jetzt müsste der Körper ja tiefenentspannt sein. Aber in diesen, also wenn wir jetzt von dranghafter Sexualität sprechen, dann sprechen Betroffene eben nach dieser Erlösungsphase eher von Gefühlen wie Schuld oder sie sind frustriert oder sind beschämt, dass sie es jetzt wieder gemacht haben oder dass dann so eine Erkenntnis kommt wie, hey, eigentlich wollte ich das doch nicht schon wieder tun, eigentlich habe ich mir doch vorgenommen oder ich habe doch meiner Partnerin, meinem Partner versprochen, das. Und genau hier beginnt der Kreislauf dann wieder von vorne, weil diese unangenehmen Gefühle können wiederum neue innere Spannungen erzeugen und damit wieder zum Auslöser für die nächste Runde im Drangkreis werden.
Und ich finde, wichtig dabei ist zu verstehen, dass der Kreislauf eben eine Funktion hat. Also Sexualität hat eine Funktion und es geht aber, wie Melina erläutert hat, in den meisten Fällen um eine Regulation. Und in der therapeutischen Arbeit geht es deshalb oft nicht nur darum, das Verhalten selber zu verändern, also das kommt auch, aber erst in einem zweiten Schritt, sondern zuerst mal zu verstehen, hey, welche Gefühle, Bedürfnisse oder Belastungen stehen eigentlich hinter dem Kreislauf? Also was triggert den Kreislauf oder was ist so der Ursprung davon?
Ja.
Und das Verständnis und das Bewusstsein darüber ist meistens so der erste wichtige Schritt in der Therapie und meistens auch so ein erster Breakthrough-Moment, wo zum Teil KlientInnen sehr verblüfft darüber sind, dass es eben eine Logik dahinter hat.
Genau, aber es kann für viele eben auch erstmal eine ganz schön große, nicht beantwortbare Frage sein.
Ja. Ist du das schon erlebt in der Praxis? So, weißt du, so, dass du den Drangkreis hast angeschaut und dass dann.
Ja.
Was kommen da so für Reaktionen bei dir?
Also, ich erlebe immer wieder, dass die Menschen dann erstaunt darüber sind, dass es so nach einem Schema abläuft. Ich glaube, das ist vielen schon mal nicht bewusst.
Ja.
Und dass sich das eigene Verhalten und die eigenen Gedanken immer wiederholen. Also es ist fast so ein bisschen, lustig. Ich, jetzt durchschaue ich mich mal, was ich da überhaupt mache oder was es mit mir macht.
Ja.
Und das ist ja auch eine Erkenntnis, dass man irgendwann mal in der therapeutischen Arbeit nicht mehr da ist, ja, es macht es mit mir, sondern ich mache das.
Ja.
Und ich habe irgendwann durch dieses Bewusstsein auch eine Wahl, da auszusteigen.
Mhm.
So, und das andere Große, was eigentlich nicht nur jetzt bei dem Thema, sondern bei vielen anderen auch der Fall ist, zu erkennen, warum ist das logisch, was ich mache?
Ja.
Warum habe ich mir da was angewöhnt, was mir ja irgendetwas bringt? Sonst würde ich es ja nicht machen.
Mhm.
Irgendeinen Nutzen hat es ja. Und warum ist das logisch? Und warum ist es erstmal okay, dass das so ist?
Mhm.
So, und wenn ich jetzt aber drunter leide und unter anderem deshalb in eine Therapie gehe, dann geht es ja darum, wie kann ich dieses Verhalten möglicherweise loslassen, wie kann ich es ersetzen durch etwas, was dienlicher ist, was meinem Ziel dienlicher ist. Wenn es mich belastet, wie kann ich etwas machen, was mich nicht mehr belastet? Genau, also ja, das sind so die schönen Dinge, glaube ich, in der Arbeit mit dem Drangkreis vor allem.
Ja, ja. Vor allem so die Funktion zusammen rauszufinden. Oder? Das ist ja dann wirklich auch so engeres Teamwork oder zwischen TherapeutInnen und KlientInnen. Weißt du, so das, was könnte sein? Komm, wir gehen dann mal auf den Grund. Oder so,
ja.
Eben so die wollen verstehen von dieser Logik, geht ja wie auch ein Stück weit wieder Kontrolle zurück, was ja mega wichtig ist, weil sie sich eben so erleben, dass sie Kontrolle ja regelmäßig verlieren.
Genau. Und ich kann jetzt ein Beispiel noch bringen, aber das ist wirklich die Vanilla-Variante dessen, also von jemandem, der gefunden hat, ich habe eine Pornosucht und es war im Grunde eine Ich weiß überhaupt gar nicht, was ich sonst machen könnte, aber es ist eine angestaute Energie gewesen von einem sehr anstrengenden Job.
Mhm.
Und der Mensch hat dieses Verhalten ersetzt mit Joggen.
Aha, ja.
Weil es, wie er gemerkt hat, nur darum geht, in Anführungszeichen Dampf abzulassen.
Ja.
Es hat überhaupt nichts mit Sexualität zu tun.
Mhm.
Und der joggt jetzt jeden Tag und hat eine richtig schöne Beziehung zum Pornoschauen aufgebaut, weil er es bewusst macht und gewählt macht und es in einem Setting macht, wo es wirklich nur den Zweck der Lust und der Zeit mit sich selber hat. Also das, wie gesagt, das ist so die Light-Variante von was möglich ist, aber manchmal kann es schon nur das sein.
Ja, ja. Jetzt haben wir so im ersten Teil mal eben so ein bisschen geschaut, so Begriffe wie Sexsucht, dranghafte Sexualität, was ist da überhaupt gemeint? Und jetzt ist natürlich auch die naheliegende Frage, wie häufig kommt das eigentlich vor? Also die Forschung liefert hier unterschiedliche Zahlen, was vor allem damit zu tun hat, dass das Thema lange Zeit nicht einheitlich definiert war. Also so die Einführung von dieser Diagnose im ICD-11 hat zum ersten Mal so klare diagnostische Grundlage geliefert. Vorher hat es das einfach nicht gegeben.
Ja.
Aber es gibt so eine häufig zitierte Untersuchung aus den USA. Und in dieser Studie ist untersucht worden, wie viele Menschen angeben, dass sie Schwierigkeiten haben, ihre sexuellen Impulse oder ihr sexuelles Verhalten zu kontrollieren. Und die Ergebnisse zeigen, dass ungefähr 8-10% der Bevölkerung angegeben haben, zumindest zeitweise, ein solches Problem zu erleben. Und das bedeutet jedoch nicht automatisch, dass bei all diesen Menschen jetzt tatsächlich eine klinische Störung vorliegt, wo viele Personen berichten in solchen Befragungen lediglich von Phasen, in denen sie ihr Verhalten als schwierig oder belastend erlebt haben. Und wir müssten ja für die tatsächliche Diagnose dann wirklich auch eben den längeren Zeitraum von mindestens 6 Monaten müsste man berücksichtigen. Und eben auch, wie gross ist der Leidensdruck wirklich gewesen. Also ist es einfach, weißt, so ab und zu so ein «Ah, Mann, ich habe es nicht im Griff» und ja, nervst du dich ab dir selber oder hat es wirklich negative Konsequenzen in deinem Alltag, in deiner Beziehung, in deinem Job?
Genau, oder fühlt sich es einschränkend an?
Genau. Und aktuell gehen viele Fachpersonen davon aus, dass das tatsächliche Auftreten von einer klinisch relevanten Störung deutlich niedriger liegt. Also vermutlich im Bereich von 1-3% der Bevölkerung.
Mm.
Ist das so das, was du erwartet hast?
Ja, ich glaube. Ich hätte, glaube ich, 5% geschätzt.
Mhm.
Ich denke, hier ist eben die Schwierigkeit, die genaue Definition.
Ja.
Und das ist ja, Menschen sind ja so unterschiedlich und leiden unterschiedlich, haben eine andere Schmerztoleranz, haben eine andere Geduldstoleranz, was auch immer. Mhm. Also ist es ja total subjektiv.
Mhm.
Und wenn jemand grundsätzlich im Leben gerne alles kontrolliert und im Griff hat, die Person würde natürlich viel früher sagen, oh nee, ich lasse mich da viel zu oft gehen oder ich habe das und das nicht unter Kontrolle.
Mhm.
Und eine andere Person würde unter den gleichen Umständen sagen, nee, alles easy, habe alles im Griff, ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass mir irgendwas
entgleitet.
Dass sich mir etwas aufdrängt und ich dann etwas mache, was ich nicht machen wollen würde.
Mhm. Ja, es gibt dir 100% recht. Ich finde, aber so die individuelle Komponente spielt sicher eine Rolle. Und was auch eine Rolle spielt, ist das Geschlecht.
Mhm.
Oder? Also bei diesen Zahlen ist immer natürlich auch die Frage, ist das geschlechtsübergreifend oder ist das gleich? Und viele ältere Studien legen nahe, dass Männer deutlich häufiger betroffen sind als Frauen. Und auf den ersten Blick könnte man ja aus dem schliessen, dranghafte Sexualität ist ein männliches Phänomen. Aber die neuere Forschung zeichnet ein anderes Bild, ein differenziertes Bild. Und ein wichtiger Punkt ist nämlich, dass Frauen in der Forschung lange Zeit deutlich unterrepräsentiert waren. Also viele Studien basieren auf Stichproben aus Therapiepraxen oder Selbsthilfegruppen und dort weiss man, dass Männer häufiger aktiv nach Hilfe suchen für das Thema. Also Männer kommen viel häufiger mit der Selbstdiagnose von einer Sexsucht oder von einer Pornosucht. Zum Beispiel in Therapie oder eben in einer Praxis, in einer Selbsthilfegruppe. Frauen hingegen kommen mit dem Thema eher seltener und formulieren auch ihr Anliegen meistens anders. Also in therapeutischen Gesprächen zeigt sich immer wieder, dass Frauen so bereits so normale sexuelle Bedürfnisse eigentlich schon als zu viel wahrnehmen und sich fragen, ob mit ihnen etwas nicht stimmt oder ob das normal ist. Und so eine mögliche Erklärung für die Geschlechtsunterschiede liegt nicht nur im Verhalten selber, sondern auch in dem, wie Sexualität gesellschaftlich bewertet wird. Also
natürlich.
Ja, also männliche Sexualität wird ja oft als so etwas Triebhaftes und sehr Aktives dargestellt. Und da wird so ein starkes sexuelles Interesse eher erwartet oder sogar normalisiert. Weibliche Sexualität hingegen wird gesellschaftlich häufig stärker bewertet und auch moralisiert. Und Frauen lernen oft früher, ihre Sexualität zu hinterfragen, zu kontrollieren, weil sie Angst haben vor Stigmatisierung oder moralischer Bewertung. Und dazu kommt auch, dass Männer und Frauen oft unterschiedlich sozialisiert werden, wenn es zum Beispiel um den Umgang mit Emotionen geht. Also man sieht in der Praxis auch immer wieder, dass Sexualität bei Männern oft fast die wichtigste Möglichkeit ist, mit Stress, mit Frust oder innerer Spannung umzugehen. Und es zeigt sich auch in der Studie bei Männern, dass das viel mehr ihre Go-To-Variante ist als bei Frauen.
Ich wollte nur noch mal fragen, habe ich es richtig verstanden, dass wir das zwar in der Forschung die Zahlen dafür sprechen, dass es vor allem Männer betrifft, aber der Grund... Nee, aber im Grunde sind es beide gleich. Nur Frauen haben gelernt, damit anders umzugehen.
Hey, es ist eine ongoing Debatte.
Okay. Wir wissen es nicht.
Ja, weil das Problem ist auch, dass die Diagnosekriterien, die man hat, formuliert, jetzt für das ICD-11, dass die vor allem auf diesen Studien basieren, wo man halt vor allem mit Männern gemacht hat. Und deswegen kann es sein, dass die Diagnosekriterien für Frauen nicht gleich anwendbar sind und dass sie durchs Netz fallen.
Mm.
Deswegen, es ist ein recht komplexes Thema.
Man müsste sich dem mal annehmen.
Ja.
Liebe Kolleginnen und Kollegen.
Ich finde es eben noch wichtig zu sagen, dass sie eben alles statistische Tendenzen, keine feste Regeln dranghafte Sexualität ist wirklich kein Geschlechterthema. Die Unterschiede zeigen vor allem, dass Sexualität eben immer auch im gesellschaftlichen Kontext betrachtet werden muss, im kulturellen Kontext, im soziologischen Kontext, also dass es eben nie einfach losgelöst ist. Aber das sagen wir ja bei allem. Sexualität ist so vielen Strömungen unterworfen.
Es gibt immer ein Aber oder ein Und.
Ja. Und an dieser Stelle würde ich jetzt gerne mit dir über das Wort Nymphomanie reden.
Sind wir endlich da?
Wir sind endlich da. Was kommen dir denn so für Bilder und Assoziationen, wenn ich von Nymphomanin rede?
Ja, schlimme, wirklich. So die überzeichnete, sexgierige Frau, die ja, dauergeil ist, immer Lust hat, überall, die sich die Klamotten vom Leibe reißt, die natürlich auch sehr erotisch daherkommt. Genau, also überhaupt nicht negativ konnotiert. Überhaupt nicht. Und das in Heterokontexten, das Männer natürlich grandios finden. Mhm. Und also es gibt auch einige Witze darüber. Es ist schon sehr integriert so im Klischee-Humor, sag ich mal.
Ja, würde ich auch sagen. Und ist mir auch schon viel begegnet und eben gerade auch im Rahmen von meiner Masterarbeit.
Also die Nymphomanen sind dir viel begegnet.
Es sind mir auch viel begegnet.
Die stehen da immer vor der Tür und klingeln und wollen mit mir heiße Schoki trinken. Oh Gott.
Nein, aber weißt du, so, wo ich zum Beispiel, wo ich mein Umfeld gesehen habe, ich schreibe meine Masterarbeit über Sexsucht bei Frauen. Mhm. Habe ich auch sehr viele solche Kommentare bekommen. So, oh geil. Mhm. Oh, muss man dir die Adresse geben?
Ah, okay.
Ja. Also mega fest, das, was du gesagt hast.
Und du hast ja eigentlich ein recht sensibles Umfeld, so wie ich die Menschen kenne.
Eigentlich ja, aber es ist...
Für einen guten Joke...
Aber und anscheinend lädt das gleich die Leute ein oder triggert gewisse Bilder oder was auch immer. Und der Begriff selber hat eine sehr lange und auch sehr aufschlussreiche Geschichte. Nymphomanie stammt ursprünglich aus der Medizin und aus der Psychiatrie vom 18. und 19. Jahrhundert. Und damals hat man eben angeblich krankhafte, übersteigerte sexuelle Lust bei Frauen so beschrieben. Mhm. Also Frauen, die so ein ausgeprägtes Verlangen haben gezeigt oder so nicht die gesellschaftlichen Vorstellungen von angemessener Weiblichkeit haben gezeigt, dann hat man sehr schnell das Label gegeben. Und heute wissen wir, dass solche Diagnosen stark eben von den moralischen und kulturellen Normen von dieser Zeit entsprechen. Also weibliche Sexualität ist zu dieser Zeit idealerweise etwas sehr Passives gewesen, sehr zurückhaltend und sehr kontrolliert. Und wenn Frauen diesem Bild nicht entsprochen haben, dann ist das eben medizinisch problematisiert worden. Da stimmt irgendetwas nicht. Der Begriff Nymphomanie transportiert aber eben bis heute das sehr spezifische Bild von der unersättlichen, lusttriebenen Frau, das, was du schon hast beschrieben. Und das Bild ist nicht nur medizinisch ungenau, sondern eben, es wird mittlerweile sehr stark sexualisiert. Mhm. Also geht in den Medien, Literatur, Popkultur taucht die Figur immer wieder auf. Und Nymphomanin wird dabei häufig gleichzeitig als übermäßig begehrend und gleichzeitig als Objekt von sexuellen Fantasien von Männern dargestellt. Weibliche Sexualität wird dadurch einerseits pathologisiert und andererseits durch das auch wieder sexualisiert.
Also das Sexualisieren ist, denke ich mal, etwas, was viel lauter ist.
Ja.
Sag mal, es gibt doch auch noch den Ursprung in der Antike, oder? Mit den Nymphen. Diese Naturgeister, die so für Lust und ich weiß nicht, für alles standen, aber auch sehr, sehr doll sexualisiert wurden. Also ich kann mich erinnern, dass war es jetzt in meinem qualitativ hochwertigen Geschichteunterricht am Gymnasium? Ich weiß es nicht. Aber irgendwo bin ich dem begegnet. Mhm. Also, dass ja da schon Bilder transportiert wurden oder eben entstanden sind zu der Zeit in der Antike, dass eigentlich schon so möglicherweise einfach nur sehr sinnliche Frauen oder es waren nur Fantasien von Männern. Ja, von,
also,
von
ich bin dem auch schon begegnet, dass man eben Frauen, die einen sehr starken Sexualtrieb haben, dass man dann einfach auch sätische Nymphen.
Okay, leider habe ich nicht so gut aufgepasst im Geschichteunterricht, daher endet der Exkurs hier.
Ja.
Wenn jemand mehr dazu weiß.
Dann verweise mir hier an den Geschichtspodcast eures Vertrauens.
Genau, aber ich google es nachher nochmal.
Ja, wichtig finde ich noch zu sagen, der Begriff ist also sehr veraltet, wird in der wissenschaftlichen Forschung auch nicht mehr so verwendet.
Und es gibt ja keine Analogie zu den Männern, oder?
Nein, nicht, dass ich wüsste. Nein, da ist es eben wieder normal.
Das gell? Ist normal.
Ja. Oder ein separater Begriff, das ist einfach Männer.
Muss man auch fairerweise sagen, ich glaube, also ich will es jetzt nicht nur verteufeln oder sagen, ja, dann ist es normal, sondern ich glaube, dass es auch eher dann zu etwas unangenehm wird, also dass man Respekt und Angst davor hat, wenn jetzt ein Mann sehr lustgetrieben ist,
ja,
ein hohes sexuelles Verlangen hat. Ich glaube, das wird eher noch als Gefahr wahrgenommen von Frauen als andersrum. Andersrum wird es viel eher romantisiert.
Ja. Ja, was sicher auch eine körperliche Komponente hat, oder? Weißt, so, ja,
eine Überlegenheit.
Genau, körperliche Überlegenheit. So, wenn du Sex mit mir willst und ich will das nicht, dann kannst du dir das gleich holen, so in dem Sinn.
Mhm.
Ja, dass dort so die Gefahr von sexualisierter Gewalt halt wie Stechen mitschwingt. Mhm.
Ich frage mich, ob da auch, aber jetzt gehen wir ein bisschen zu tief dann, ob so das Thema, weißt du, Intrusivität auch eine Rolle spielt. Also ob ein Geschlecht eindringend ist oder aufnehmend, hat ja im übertragenen Sinne für manche auch was mit Aktivität und Passivität zu tun oder mit sich zumuten.
Mhm.
Ob es vielleicht da auch
gewisse Bilder hat, ja, das ist sicher, das denke ich auch.
Gut, machen wir weiter. Tschüss, Nymphen. Ade. Ade, ciao.
Ich würde gerne zum Schluss zwei Mythen noch bewusst ansprechen. Denn ich
zwei Mythen?
Zwei Mythen, wo ich immer wieder begegnet bin in der Recherche und wo ich gerne von dir würde entmystifizieren.
Okay, schauen wir mal, ob ich es kann. Wenn mein Wissen genauso gut ist wie... Oh Gott. Wie beim antiken Griechenland, dann weiß ich nicht.
Ah, das ist okay. Wir schaffen es. Okay. Ich glaube an dich.
Ich probiere es jetzt mal.
Der Mythos 1 ist, Menschen mit Sexsucht haben einfach sehr viel Lust auf Sex.
Ich lehne mich jetzt aus dem Fenster und sage, aus wissenschaftlicher Sicht stimmt das so nicht.
Say what?
Say what? Weil... eine hohe Libido oder ein starkes sexuelles Interesse ist jetzt zunächst mal nichts Problematisches, oder? Manche Menschen haben einfach ein hohes sexuelles Bedürfnis, andere ein kleineres und beides kann völlig gesund und normal sein. Jetzt liegt der entscheidende Unterschied eben darin, wie wir schon besprochen haben, nicht in der Häufigkeit von Sexualität, sondern halt in der Frage nach dem Gefühl von Kontrolle und Leidensdruck. Mhm. Also Sexualverhalten wird ja dann problematisch, wenn Betroffene das Gefühl haben, ihr Verhalten nicht mehr steuern zu können oder wenn sie eben daraus negative Konsequenzen oder wenn daraus deutlich negative Konsequenzen entstehen. Also zu sagen, Menschen mit Sexsucht, also Menschen mit dranghafter Sexualität, haben einfach zu viel Lust, kann man so nicht sagen, nee.
Mhm. Was ich aber so spannend finde an diesem Mythos, ist auch, weißt du, so der Drang, weil das zu quantifizieren. Weißt du, zu sagen zum Beispiel, hey, ab dem vierten Orgasmus am Tag reden wir von Sexsucht. Jetzt
gerade redest von der Woche, am Tag? Was?
Ja, weißt, so viel? Aber so, dass man wie, man will wie einen Anhaltspunkt haben in der Quantität, ab wann ist es problematisch, ab wann ist es eine Sexsucht. Und das war eine riesige Diskussion, auch im Vorfeld, weißt, bevor sie die Diagnose haben aufgenommen haben, wo sie gesagt haben, sie wollen ja nicht eben Menschen, die so ein starkes sexuelles Interesse haben, pathologisieren. Weißt, und ihnen das Gefühl geben, von wegen, das stimmt, es stimmt etwas nicht mit dir. Sondern Sexualität lebt ja von Vielfalt und lebt von unterschiedlichen Bedürfnissen. Und deswegen kann man nicht plötzlich anfangen, den Leuten zu sagen, obwohl es ihnen gut geht damit, sie auch nicht darunter leiden, sondern sie ein schönes Leben führen, aber einfach sehr viel Sex haben, dass mit ihnen etwas nicht stimmt.
Genau, und es gibt ja super, super viele, die da einen wundervollen Umgang mitgefunden haben. Also die durchaus entweder täglich oder mehrmals am Tag auch mit verschiedenen Menschen Sex haben können und es sich so natürlich in den Alltag integrieren lässt. Braucht natürlich eine Planung, aber eben der Unterschied zur dranghaften Sexualität ist, es muss sein.
Ja.
Und ich kriege die Krise und ich werde nervös und irgendwas ist für mich ganz schlimm. Die Stimmung kippt, wenn ich das nicht bekomme. Und das ist daran merke ich, ist es für mich dranghaft oder ist es halt mein Hobby oder etwas, was ich sehr genieße, aber kann auch damit leben, wenn ich halt mal eine Woche keinen Sex habe.
Ja, genau. Und an dieser Stelle würde ich gerne noch so zwei Film- und Serientipps mitgeben. Nämlich das eine, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, ist schon ein bisschen älterer Film, glaube ich, also sicher 5 Jahre oder so, mit dem Michael
Spartacus.
mit Michael Fassbender, Shame.
Ich glaube nicht.
Ich finde, der zeigt mega, mega eindrücklich den Leidensdruck. Das ist wirklich, also das ist, vielleicht schaut man den auch zuerst mit so einem voyeuristischen Anspruch. Und dann merkt man aber, wie viel Scham dort dahinter ist, wie viel Schmerzen und wie das nichts Lustvolles ist. Also der Sex, den er erlebt, der sehr crazy ist, an sehr verschiedenen Orten stattfindet, mit sehr vielen verschiedenen Leuten, so, das hat nichts Schönes, Lustvolles. Und das Zweite ist ganz aktuell eine deutsche Serie, die Naked heisst. Und die ist im Oktober ist die rausgekommen letztes Jahr. Und das ist auch zum ersten Mal, dass man so im deutschen Fernsehen eigentlich so das Thema auch mal dargestellt hat und auch sehr plakativ dargestellt hat von einer Frau, die einen Mann kennenlernt, sich verliebt und dann kommt dann raus, dass er eben auch sexsüchtig ist und wie schwierig das ist, wo sie gleichzeitig so verliebt ist in den Menschen und die Dynamik, die dort entsteht. Also schon sehr, sehr eindrücklich. Dann Mythos Nummer 2, den ich gerne von dir würde entmystifizieren, ist, dranghafte Sexualität ist ein Zeichen von fehlender Disziplin.
Das verstehe ich noch, dass das viele denken. Also da hatte ich auch schon Paare bei mir sitzen, wo so die Häufigkeit vom Pornokonsum oder die Häufigkeit vom Paarsex ein Problem war, weil eine Person viel wollte und die andere war so, hey, du bist doch nicht normal und du spinnst doch und du hast dich einfach nicht im Griff. So, du könntest
dich zusammen.
Also wenn du mehr Disziplin hättest, müsstest du nicht jeden Tag ein Porno gucken.
Ja.
Ich kann nachvollziehen, woher diese Gedanken kommen. Jetzt ist es so, dass die Evidenz zeigt, dass halt solche Verhaltensmuster, also dieses regelmäßige Porno gucken zum Beispiel, das Dranghafte, meist total komplexe Hintergründe haben. Also wir haben es jetzt in der Folge eigentlich recht gut gehört. Dranghafte Sexualität kommt eben oft mit der Regulation von Emotionen. Und wenn das so ist, ist ja Sexualität eine Strategie, um mit unangenehmen Gefühlen, Stress, Einsamkeit, innerem Druck, was auch alles, umzugehen. Und es bedeutet aber nicht, dass Sexualität an sich problematisch ist, sondern dass sie halt diese bestimmte Funktion im emotionalen Erleben von der Person übernommen hat. Und deshalb hat es mit fehlender Disziplin recht wenig zu tun, sondern eher mit einem gelernten Muster auf das Körper und Gehirn zurückgreifen, was halt dienlich war oder sich als weiterhin dienlich erweist. Und man vielleicht keinen Effort gemacht hat, bisher nach anderen Möglichkeiten zu suchen.
Ja.
Und vielleicht ist es in manchen Fällen eine Faulheit oder eine, das ist einfach ein guter Excuse und aber es wäre zu trivial zu sagen, es liegt an fehlender Disziplin. Es ist viel, 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 viel komplexer.
Ja, und es ist ja eben meistens nicht mal gegeben, dass die Funktion, weißt, kennt wird. Weißt, so, dass,
ja, also du meinst, dass sie bewusst ist, dass die Funktion genau. bewusst ist. Ja, ja,
ja.
Mhm,
ja.
Genau.
Das ist, an dem liegt es meistens schon, weil sobald die Funktion bewusst ist, dann kannst du eigentlich auch verhandeln und dann kannst du nach Alternativen suchen. Und wenn du dann immer noch auf das zurückgreifst, dann kann man vielleicht darüber reden, dass es fehlende Disziplin fände ich dann auch falsch. Aber so anscheinend haltet die irgendetwas zurück, dort wirklich wollen, in eine Verantwortung zu gehen und etwas zu ändern.
Und das ist doch das Stichwort. Also wenn ich ein Bewusstsein über alles habe, was abläuft, was ich mache, bin ich aus gesundheitlicher Sicht in der Lage, Verantwortung zu übernehmen.
Mhm.
Und sehr viele sind es. Also wer jetzt in eine Sexualtherapie kommt oder in eine Psychotherapie oder begleitet wird in der Psychiatrie, dann ist das den meisten Menschen schon möglich. Also viele kommen an so einen Punkt, wo sie eine Wahl haben. So.
Ja.
Thema Verantwortung. Und vielleicht, ich weiß es nicht, ob wir uns jetzt hier am Kreis schließen zur Anfangsgeschichte befinden mit dem Mann, der ja verurteilt wurde und sagt, als Excuse, also er hat zwar gestanden, ich weiß nicht, ob er Verantwortung übernommen hat, aber im Grunde ist der Excuse oder die Erklärung, ich habe halt eine Sexsucht.
Ja.
Ich kann wie nichts dafür. Den würden wir doch jetzt dazu einladen, das mal näher zu ergründen. Und ich habe einen ganz anderen Verdacht, was da los ist. Das ist nichts mit der klassischen dranghaften Sexualität zu tun hat.
Aber ja, es wär jetzt so spannend, weißt, das auch mit dem Menschen jetzt anzuschauen, was verstehst du unter Sexsucht? Und weißt, was von deinem Verhalten spricht dir dafür, dass du eine Sexsucht hast? Und
böse gesprochen,
ja.
Oder eine Variante, das zu erklären, könnte ja sein, Menschen benutzen doch oft so Sätze, ja, es ist halt eine Sucht oder es ist halt ein Fluch, um sich der Verantwortung zu entziehen. Damit es schnell abgefrühstückt. Genau, es ist abgefrühstückt. Ich bin ja überhaupt nicht im Driver Seat.
Ja. Ja, und ich glaube, also die Folge zeigt vor allem eins, finde ich. Wenn wir über Sexualität reden, reden wir selten nur über Sexualität, sondern wir reden über gesellschaftliche Bilder, über Normen, über Erwartungen, über Scham, über Emotionen und darüber, wie Menschen versuchen, mit inneren Spannungen im inneren Erleben umzugehen. Und Begriffe wie Sexsucht wirken auf den ersten Blick so eindeutig, aber deswegen werden sie auch so viel gebraucht. Doch je genauer man heranschaut, desto komplexer wird das Bild. Und genau deshalb lohnt es sich, eben eine differenzierte Perspektive zu haben auf das Phänomen. Eine, die nicht vorschnell pathologisiert, noch eben die Schwierigkeiten von Menschen kleinredet, die tatsächlich sehr fest leiden unter diesem Verhalten. Und am Ende geht es nicht darum, Sexualität zu bewerten, sondern darum zu verstehen, welche Rolle sie im Leben von Menschen spielt. Und dort fährt eben der Weg nachher zu mehr Selbstbestimmung.
So ist es.
Das wär's. Mein Schlussplädoyer.
Ich danke dir viel, vielmals. Es ist ja keine leichte Kost unbedingt. Und finde dir ist es sehr gelungen, da aufklärend, bildend drüber zu sprechen. Ich hoffe, dass die ein oder anderen was davon mitgenommen haben, dass nicht zu viele enttäuscht sind über
fehlende kinky Stories.
Ja.
Ja.
Die nicht aufgetauchten Nymphen. Dann ist ja schon aufgetaucht.
Ja, ich glaube, dass wenige Leute unseren Podcast hören und denken, oh, jetzt kommt kommen ein bisschen geile Geschichten. Oder?
Nicht mehr, oder? Nee, dann wäre 60 Mal was gegen getan.
Ja, vielleicht am Anfang. Und er immer geskippt und geskippt und es kommt einfach nicht.
Fuck.
Hey, was machst du denn so? Was lesest, was recherchierst?
Es ist jetzt tatsächlich ein guter Cliffhanger dafür, dass man nächstes Mal wieder einschaltet, weil es wird ein bisschen kinkier. Wir sehen ja immer die Analytics, was euch da draußen so gefällt. Und Oralsex gefällt euch wohl gut. Und deshalb dachte ich, wir machen mal noch was Spezifischeres. Und wir werden über Blowjobs sprechen in der nächsten Folge.
Nice.
Genau, wie man gut in eine Stange hineinbläst und einen Ton erzeugt.
Es wäre so enttäuschend für so viele Leute. Es geht nie um Sex.
Es geht um Holzblasinstrumente.
Ja, genau.
Genau, das werden wir machen. Nichts Pantomimisches. Haben wir wieder Glück, dass es keine... Ich muss dich da noch kurz outen. Ihr wisst das nicht. Die beim letzten Live-Event mit dabei waren, wissen es. Caro hat mich einfach Pantomime machen lassen. Und zwar zu Erregungsmodi.
Ich denke, du hast das super gemacht.
Unabgesprochen. Unabgesprochen. Also eigentlich sollte ich nächstes Mal hier unseren Phallus mitbringen.
Ja.
Den Praxisphallus.
Und wir reden beide mit dem Phallus-Symbol.
Genau, wir reden mit dem Phallus. Nein. Wir reden mit dem Phallus. Der Phallus darf auf einen Stuhl. Es gibt einen dritten Stuhl und ein drittes Mikrofon.
Ah, okay.
Nein, natürlich nicht, wollte ich dahin.
Was meinst du?
Also, Schluss jetzt. Wir wünschen euch eine gute Zeit. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Ganz viel Herzchen und Küsschen aufs Nüsschen. Möge die Lust mit dir sein.